Hallo, ich bin Jan Dahnke von 1,5 Grad Rostock. Ich bin Mr. Heartbeat Mecklenburg-Vorpommern und das hier ist mein Podcast. Hier berichten wir über spannende Dinge rund um Nachhaltigkeit und Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Podcast wird präsentiert und unterstützt von der Ostsee-Zeitung. Mit dem digitalen Angebot der Ostsee-Zeitung kannst du Journalismus aus deiner Region und der ganzen Welt direkt auf deinem Smartphone genießen und immer up-to-date bleiben über alle Geschehnisse. Überzeuge dich selbst und hole dir das kostenlose E-Paper unter www.ostsee-zeitung.de/oz-testen. 1,5 Grad Rostock und MV setzt auf Elektroautos. Diese Episode wird präsentiert von unseren Partnern für Elektromobilität. Auto Eggert auf Rügen, in Stralsund und in Greifswald und BMW und Mini Autohaus Wigger in Rostock. Unsere Partner für Elektromobilität. Einen wunderschönen guten Nachmittag, herzlich willkommen. Frau Jesse, schön, dass Sie da sind.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung.
Wie ich gehört habe, Podcast-Premiere hier heute in Stralsund.
Genau so ist es.
Sehr
schön.
Ich bin
leicht aufgeregt, aber es ist ein spannendes Thema. Ich bin super gern hier.
Die Aufgeregtheit führt meistens zu den allerbesten Antworten. Und wir sagen erstmal danke, dass wir hier in Stralsund sein können, im Megaport, im Gebäude des Megaports in Stralsund. Vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, ich habe die nächste Dame in meinem Podcast. Das freut mich sehr. Das zeigt einerseits, dass wir immer mehr Frauenpower in der Politik, aber auch sonst in der Wirtschaft brauchen. Und warum sind Sie hier? Weil wir haben uns kurz kennengelernt auf dem Wasserstoffforum in Neustrelitz vor einiger Zeit und da hat mir einfach sehr gut gefallen, wie Sie dort mit einem Bürger umgegangen sind, der einfach Bedenken, der Sorgen hatte mit der aktuellen Situation, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und so weiter. Deswegen habe ich gedacht, lassen wir uns doch mal einen Schnack machen hier und vielleicht auch das Thema Politik, Weiterentwicklung, das, was um uns herum passiert, einfach den Menschen ein bisschen näher bringen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir das mal, ne?
Ja.
Dann mal ein Tau, würde ich hier sagen, in Mecklenburg-Vorpommern.
Ganz kurz noch zu Ihnen. Sie sind ursprünglich in Rostock geboren, haben dann Jura studiert und waren dann etwas landflüchtig aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn man das so sagen kann. Einige Zeit in Brandenburg gewesen, und zwar im Staatssekretariat für Infrastruktur, Landesplanung in Brandenburg. Und dann seit 2022 ins schönste Bundesland Deutschland zurückgekehrt, Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt als Staatssekretärin für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern tätig. Wie ist es seitdem?
Ja, nach über 20 Jahren bin ich wieder nach Hause gekommen und musste mein Bundesland nochmal neu kennenlernen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn man auch mal rauskommt. Ich war ja nicht nur in Brandenburg, dadurch habe ich natürlich auch gut Berlin kennengelernt und ich war auch eine Zeit lang in Niedersachsen unterwegs. Und dann kommt man zurück, hat eigene Vorstellungen und sieht sein Heimatland und überlegt dann, wow, wo können wir jetzt hier ansetzen und das Beste jetzt für MV rausholen? Und ich habe hier tolle Themen, die ich bearbeiten darf. Einmal das Thema Verkehr und also Mobilität und auch das Thema erneuerbare Energien oder Energie als solches.
In der Vorbereitung habe ich natürlich auch ein bisschen gelesen und das ist sehr herausgestochen in den letzten Jahren, aber auch davor, dass gerade erneuerbare Energien und jetzt in letzter Zeit Wasserstoff, Windenergie und alles, was die Förderung rund um diese Themen anbetrifft, wirklich ihr Steckenpferd ist. Wenn Sie jetzt in kurz und knackig zusammenfassen würden, was in den letzten Jahren so in MV der Schwerpunkt Ihrer Arbeit war, was hat Sie da am meisten mitgenommen, was beansprucht den Großteil Ihrer Arbeit?
Ja, ich habe ja 22 hier wieder angefangen in Mecklenburg-Vorpommern zu arbeiten im Ministerium und das war im Januar und im Februar fing ja dann nachher gleich der Krieg an, Russland gegen die Ukraine und das war ja menschlich sehr, sehr bewegend, aber die Folgen, die daraus resultierten, sind ja auch ehrlicherweise sehr, sehr heftig und die Auswirkungen spüren wir heute noch. Die Menschen, die sich gefragt haben, habe ich eigentlich noch ausreichend Gas, um die Wohnung zu beheizen? Wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Was passiert jetzt eigentlich? Wie sieht die Bezahlbarkeit aus? Und diese Fragen haben sich nicht nur die Menschen gestellt, sondern auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben ja entsprechend ja auch mal beispielsweise als Land einen Energiegipfel einberufen, um zu schauen, wie kriegen wir das gemeistert? Viele Termine gehabt natürlich mit den Energieversorgern auch. Strategien des Einkaufs haben sich verändert. Wie geht man mit den Kosten eigentlich auch um? Und dann stellte sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt kein Gas mehr haben, also ich sag mal Nord Stream 1, 2, dann die alte Druvspa-Pipeline, die dann nachher auch noch geschlossen worden ist und Schwedt, damit Brandenburg auch dran hing. Was passiert jetzt? Und eins wurde klar, man hat ja viele Jahre über erneuerbare Energien gesprochen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir ohne erneuerbare Energien auch gar nicht mehr unsere Zukunft gestalten können, sondern wir brauchen die erneuerbaren Energien. Und das ist jetzt alles recht viel gewesen. Auf einmal viele Bundesgesetze, die auf uns zugekommen sind. EU-rechtlich ist viel passiert, im Land ist viel passiert. Und da muss man immer schauen, dass man den roten Faden beibehält und irgendwie schauen muss auch, und ich meine das wirklich mit Absicht irgendwie, dass man nicht mit einer Brechstange unterwegs ist, sondern die Menschen mitnimmt beziehungsweise sie in der Gestaltung mit einbezieht. Und das ist ehrlicherweise nicht einfach.
Sie haben es gesagt, der rote Faden, die Menschen mitnehmen. Als wir uns vor einigen Monaten auf der Wasserstoffkonferenz getroffen haben, da war ein Bürger, den Sie schon vorher das ein oder andere Mal getroffen haben. Und der hat sich halt konkret gefragt, ja, was ist denn das mit dem Wasserstoff? Wann kommt das und wann habe ich was davon? Und was ich immer wieder auch von Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern höre, ist, dass sie das Gefühl haben, bei uns wird die nächste Windkraftanlage gebaut, das nächste große Solarfeld und die Netzentgelte steigen jedes Jahr weiter und weiter. Das heißt, beim, ich sag's mal, normalen Bürger, bei dem der einen normalen Stromverbrauch hat, aber auch bei den Unternehmen, da kommt es gar nicht an. Und ich glaube, wir wollten ja so ein bisschen darum auch sprechen, wie können wir das machen in den nächsten Jahren oder auch schnellstens, dass jeder, der hier lebt, der sagt, ich baue mir das Windrad vor die Tür oder ich lasse es bauen, der nächste Solarpark ist nur 1 Kilometer entfernt, wie können wir die Leute mitnehmen, wie können wir da, Sie haben es im Vorgespräch kurz gesagt, für Gerechtigkeit einfach sorgen. Was ist da Ihr Ansatz?
Ja, ich glaube, die beiden Stichworte sind wirklich Gerechtigkeit und Akzeptanz. Der Bund hat uns ja aufgegeben, für das Land Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise 2,1% unserer Landesfläche zu verplanen für Windenergie. So, und bei uns, unsere nachgeordneten Bereiche, da sind ja auch die Ämter für Raumordnung drin, die das praktisch dann nachher auch erarbeiten müssen. Und dann gibt es die Planungsverbände hier. Wir haben insgesamt 4 hier in Mecklenburg-Vorpommern, die dann den Beschluss auch fassen müssen, wie das erfolgen soll. So, und dann kamen natürlich die Fragen richtigerweise gestellt. Ja, wollen wir das überhaupt? Was bedeutet das? Was habe ich eigentlich davon? Und da gibt es natürlich einen ganz bunten Blumenstrauß. Es gibt nicht eine Antwort. Das funktioniert nicht. Und jeder Bürger, jede Bürgerin haben auch ganz andere Vorstellungen. Da gibt es auch unterschiedliche Punkte, wie beispielsweise das Thema, wie sieht unsere Landschaft danach aus? Mhm. Wir haben hier tolle Seen, wir haben tolle Felder hier. Also wirklich, also wenn man sich mal unsere Getreidefelder anguckt, das sage ich jetzt mal gerade als ehemalige Landwirtin oder gelernte Landwirtin auch, ja, und dann einfach die Sonne geht unter, will ich dann ein Windrad da sehen? Bin ich nicht gerade aufs Land gezogen, weil ich das freie Feld sehen will, weil ich den Wald sehen möchte? Und gleichzeitig andererseits, wie ich es vorhin schon formuliert habe, die Notwendigkeit einfach auch zu sehen und wie können wir den Weg etwas leichter gestalten, so würde ich es formulieren. Dann auf der anderen Seite ist ja auch die Wirtschaft, die ja auch erneuerbare Energien möchte, denn Wirtschaft folgt Energie. Und da müssen wir einen guten Balanceakt finden. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns überlegt im Land, was können wir eigentlich tun? Für uns ist eben wichtig, keine Brechstange. Für uns ist wichtig, dass es trotzdem bezahlbar ist, beziehungsweise sozial. Und vor allen Dingen natürlich auch das Thema Gerechtigkeit spielt eine große Rolle. Wir sind ja das erste Bundesland, das ein Gesetz auf den Weg gebracht hat. Das heißt Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz, was ich sehr sperrig an. Aber warum hat das Mecklenburg-Vorpommern 2016, 18 schon umgesetzt? Weil damals schon hier gesehen worden ist, wir müssen hier was für unsere Bürger tun, sollen wir es davon haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass dieses Gesetz nicht so gut angenommen worden ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir sind gerade dabei, die Instrumente zu verändern. Ich finde, da sind tolle Ideen drin, die wir haben, dass wir einfach mal sagen, pass mal auf, wenn eine Windenergieanlage dahin kommt, dann gibt es beispielsweise Geld für die Gemeinde, aber auch besteht die Möglichkeit, dass der Bürger auch einen günstigeren Strompreis beispielsweise bekommt oder dass der Sportverein auch was davon hat, wenn man zum Beispiel eine neue Lichtflutanlage haben will oder der Rasen muss neu gemacht werden. Da gibt es so viele freiwillige Aufgaben auf kommunaler Ebene, die ohne Geld dann nicht machbar wären. Und das geht auf einmal. Und das sind tolle Beispiele, die wir im Land mittlerweile auch schon haben. Vielleicht mal über das alte Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz mit dem Bundesgesetz zusammen haben wir in den letzten Jahren, haben die Gemeinden roundabout 3 Millionen Euro per anno, die sie gerade jetzt bekommen und womit sie wirklich auch was anfangen können, ob ein Bürgersteig neu gebaut werden muss. Teilweise wird die Frage auch gestellt, können wir davon auch dann hier in Zukunft, Frau Jesse, das Essen für die Kindergartenkinder zum Beispiel bezahlen? Ja, das ist möglich, wenn das neue Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz da ist. Und deswegen gibt es immer ein Für und Wider. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Instrumentenkasten jetzt aufgestellt. Das ist das eine Thema, aber auch ein großes Thema ist, es kann nicht sein, wenn wir hier in Mecklenburg-Vorpommern so viel erneuerbare Energien haben und auch hier Windenergieanlagen umsetzen, PV-Anlagen, dass wir hier fast den höchsten Strompreis deutschlandweit haben. Das hat auch wieder was mit Gerechtigkeit zu tun. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich auch unter anderem auch mit Schleswig-Holstein und auch Brandenburg ganz intensiv dafür eingesetzt, dass die dass die Strompreise günstiger wären. Da gibt es so einen Begriff, der heißt Netzentgelte, bitte fair verteilen. Und die Bundesnetzagentur hat jetzt Gott sei Dank, das ist die Behörde, die das entscheidet, jetzt gesagt, ja, wir arbeiten da dran. Also wirklich ein halbes Jahrzehnt haben wir dran gearbeitet hier in MV. Da haben wirklich alle Ebenen zusammengearbeitet, auch jetzt funktioniert's endlich. Und unsere Netzbetreiber hier, die WMAG und die EDIS, sind ja schon unterwegs und sagen, Leute, das funktioniert. Ihr habt ab nächstes Jahr dann überwiegend mehr Geld in der Tasche und müsst nicht mehr ganz so viel für den Strom zu bezahlen. Und das ist total genial. Man kann mich jetzt gerade nicht sehen, aber ich grinse.
Also sie lachen. Ja, genau. Man sieht, sie strahlen, weil sie sich freuen, dass dieser lange Weg wahrscheinlich auch geschafft wurde. Ja, das ist auch unser Thema bei 1,5 Grad, also Netzentgelte, dynamische Netzentgelte kommen jetzt. Sie haben es schon gesagt, die EDIS und die WMAG, die größten Netzbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch im Osten unserer Republik, haben die Netzentgelte gesenkt. Plus führen noch eine Dynamisierung ein. Das heißt, ich kann immer dann, wenn viel Sonne und Winde zur Verfügung steht, einfach davon profitieren. Vor allem spannenderweise in den Wintermonaten, also was ja keiner denkt. Da scheint die Sonne ja gar nicht, aber da haben wir viel Wind. Und vor allem nachts, aber auch am Tage, kann ich da einfach deutlich von profitieren. Und ich habe zwei Sachen aus den Dingen, die Sie gerade gesagt haben, mitgenommen. Das würde ich gerne einfach mal aufteilen. Das erste ist, haben wir überhaupt noch Platz im virtuellen Sinne in unserem Land für mehr grünen Strom? Natürlich, wir haben noch ganz viel Landfläche und da sind bestimmt auch noch ein paar Flächen, die gerade bebaut werden. Ich bin am Wochenende durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren und habe gesagt, Wahnsinn, wie viele Windparks hier, wie viele Solarparks gerade gebaut werden, wo die Alu-Ständerwerke schon stehen. Haben wir überhaupt noch Platz dafür? Können die Netze das überhaupt aufnehmen?
Zwei wichtige und gute Fragen. Das sind die entscheidenden Fragen, ehrlicherweise. Vielleicht zum ersten Thema Platz. Also Mecklenburg-Vorpommern hat gerade auch noch eine ganz besondere Chance, denn alle 10 Jahre wird ein sogenanntes Landesentwicklungsprogramm hier in Mecklenburg-Vorpommern fortgeschrieben, wie in vielen anderen Bundesländern auch. Aber wir sind jetzt dran. So, und in diesem Programm, das ist so ein Plan, wie soll es eigentlich aussehen in den nächsten 10 Jahren und jetzt nicht nur im Bereich erneuerbaren Energien, sondern auch, wie soll es in der Mobilität aussehen, wie soll es im sozialen Bereich aussehen und. Da haben wir jetzt die Chance zu gucken, wie können wir da unsere Räumlichkeiten eigentlich sortieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und da merken wir, ja, wir haben ganz starke Konkurrenzen. Da ist einmal das Biotop, was ich schützen will. Da ist der Wald, da will man neue Wohnungen haben oder neue Häuser. Dann gibt es die nationale Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes. Da dürfen wir dann nicht mehr so viel nutzen an Fläche, so wenig wie möglich. Und dann müssen wir schauen, wie viel Platz bleibt wirklich übrig. Wir haben ausgerechnet für Mecklenburg-Vorpommern ganz am Anfang, circa 5% unserer Landesfläche könnten wir für Windenergieanlagen setzen. Und jetzt ist es das Ziel, eben halt auf 2,1% zu kommen. Aber wir müssen wirklich gucken, wo ist uns was wichtig. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch zusammen mit den Planungsverbänden, das haben wir auch vorher so besprochen, auch mit den Ämtern, dass wir einheitliche Kriterien fürs gesamte Land machen wollen, die auch verpflichtend sind, dass über das gesamte Land dasselbe dann praktisch gilt. Das gab es vorher nicht, das haben wir auf den Weg gebracht und das sind insbesondere aber auch Kriterien, das will ich ja auch ganz klar sagen, die uns der Bund sowie oder die EU sowieso aufgibt. Wir haben es jetzt einfach nur ausgesteuert. Und so zum Thema Platz, also aufpassen und wirklich den richtigen Weg dort finden. Und das zweite Thema war... Ja,
den Platz haben wir abgehakt, Haken dran, den Platz haben wir noch. Was machen wir dann mit dem ganzen Strom, wenn er hier ist?
Genau, und ein Riesenthema natürlich Nizze. Ja, so, es gibt Zahlen, ganz viele Zahlen. Und die letzten Zahlen, die ich so gehört habe, die bedeuten im Grunde genommen, wir brauchen einen Netzausbau. Und dieser Netzausbau soll so intensiv sein, dass geschätzt wird, dass wir bei einer 500 Millionen, also bei über 500 Milliarden Euro
in Deutschland. Landen.
In Deutschland. Mhm. Wir reden für Gesamtdeutschland, genauso ist es. Und wenn wir so viel ausbauen, bedeutet das, das muss irgendjemand bezahlen. Das sind die sogenannten Netzentgelte, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und die würden sich ja dann wieder erhöhen. Und deswegen sitzen gerade die Ministerpräsidenten auch zusammen. Auch unsere Ministerpräsidentin hier in Mecklenburg-Vorpommern setzt sich dafür ein, wie kriegen wir das hin? Weil wir haben am Anfang auch drüber gesprochen. Wir haben hier viel Windenergieanlagen und PV-Anlagen und wir wollen hier nicht die höchsten Strompreise auf einmal wieder bezahlen. Wer soll die Rechnung bezahlen? Und das ist auch wieder das Thema Generationsgerechtigkeit. Und was können wir tun? Was können wir aussteuern? Und wir sind natürlich so in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, dass wir sagen, wenn wir so viel Energie haben, dann wollen wir die Energie auch hier vor Ort nutzen, für Wertschöpfung vor Ort. Also wir sind zum Beispiel auch das erste Bundesland, ich bin richtig stolz auf das, was vor meiner Zeit auch passiert ist, ehrlicherweise, dass wir die sogenannten grünen Gewerbegebiete hier haben, in Mecklenburg-Vorpommern. Andere Bundesländer kupfern gerade ab oder schon seit längerem ab. Und wir haben uns auch entschieden, in dieser Legislaturperiode diese grünen Gewerbegebiete beispielsweise auch mit zu fördern.
Was heißt das, grüne Gewerbegebiete? Also was genau verbirgt sich dahinter?
Das bedeutet, dass wir wollen, wenn sich Gewerbegebiete erschlossen werden und die Unternehmen kommen dahin, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer dann bitte mindestens 50% erneuerbare Energien auch nutzen und gucken, so weit wie möglich nachhaltig wirklich unterwegs zu sein. Da gibt es so ein Kriterienset bei uns auch und so ein Label, dann gibt es einen Dialog dazu und jetzt fördern wir das auch.
Das heißt, es kann sein, dass irgendwo in der Nähe ein Windrad steht oder man hat ein Purchase Power Agreement mit einem Windkraftanlagenbetreiber oder man baut sich selber die PV-Anlage aufs Dach oder drei kleine Windräder genau. In den Hinterhof oder was auch immer.
Genau, also wir haben ja gesagt, dass zum Beispiel, wenn wir die Windenergieanlagen mal sehen, haben wir gesagt, wir wollen natürlich hier keinen Wildwuchs im Land haben. Deswegen planen wir ja den Platz auch, wo sie hingehören oder hinkommen sollen. Haben aber gesagt, für Gewerbe- und Industriegebiete wollen wir diese Konzentration der Windenergieanlagen aufbrechen, die wir grundsätzlich haben wollen für dieses Land. Und sagen dann, auch da ist es immer möglich, eine Windenergieanlage zum Beispiel hinzusetzen, wenn man sie haben möchte. Und dafür gibt es dann im Zweifel auch die entsprechenden Genehmigungen, solange die anderen Gesetze auch eingehalten sind. Oder PV-Anlagen, genauso das, was gerade gesagt worden ist, richtig.
Okay, also sagen wir, das grüne Gewerbegebiet ist da. Die Unternehmen produzieren ihren eigenen Strom übers Dach oder holen sich es auch nach Windkraftanlagen, die selber bauen von woanders. So, Haken dran, dann haben wir noch die Netzentgelte dazu. Die sinken, zahlen die Unternehmen auch wieder weniger. Jetzt habe ich immer das Gefühl, dass beim normalen Bürger diese Reduzierung der Netzentgelte oder generell das gar nicht ankommt. Also für die letzten 3 Jahre waren geprägt von höheren Energiekosten, von höheren Stromkosten und so weiter. Jetzt investieren wir ja viel Geld ins Wasserstoffnetz. Da kommen wir nachher bestimmt nochmal zu, was das Thema Wasserstoff angeht. Da können wir, glaube ich, auch eine Menge mit dem Strom, der hier produziert wird, machen. Aber Sie haben vorhin das schöne Beispiel genannt. Also wir bauen eine Windkraftanlage in eine Gemeinde oder mehrere oder einen PV-Park. Was sind denn für den Bürger, der dort vor Ort wohnt, wirklich die Vorteile, von denen er profitieren kann? Also nicht die Netzentgelte, die werden gesenkt ab nächstem Jahr, das ist schon mal super. Ich habe mal Berechnungen gesehen, da geht es zwischen 70 und 100 Euro pro Haushalt, je nach Verbrauch, die dort reduziert werden können. Was sind denn so Dinge, die heute schon im MV passieren? Und was ist in der Zukunft möglich durch dieses Bürgerbeteiligungsgesetz? Also wofür können wir dieses Geld, das dann von den Betreibern der Anlagen gezahlt wird, potenziell nutzen?
Genau. fangen wir noch mal ganz von vorne an. Also das neue Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz gilt nicht nur für Windenergie, sondern auch, das ist neu, für Solarenergie. Also auch für Freiflächen-PV. Das war auch ein großer Wunsch. Und da ist es ja so, dass wir werden unser Ziel, ich will jetzt Klammer auf jetzt mal sagen, wir sind jetzt gerade in der Ressortanhörung, also es kann sich noch ein bisschen was ändern, aber das ist unser Ziel erstmal hier im Wirtschaftsministerium und im Energieministerium. Wir wollen eine sogenannte Gemeindescheibe haben. So, und die Gemeinde sollen jetzt nicht mehr abhängig sein vom Investor. Vorher war das so, dass der Investor sich was ausgedacht hat, dass er gesagt hat, ja, du kriegst hier beispielsweise 2 Cent oder wir machen das und willst du oder willst du nicht. Jetzt haben wir das so statuiert im Gesetzesentwurf, dass sie auf Augenhöhe unterwegs sind. Also es gibt eine echte Vereinbarung. Also was will die Gemeinde? Wir sagen hier in diesem Gesetz mindestens 2 Cent pro Kilo, 0,2 Cent, das ist der große Unterschied, 0,2 Cent pro Kilowattstunde. So, und dann sagen wir, wir wollen natürlich nicht nur, dass die Gemeinde in ihrem Haushalt ein bisschen mehr Geld hat, um beispielsweise Kindergarten neu zu bauen oder ganz großes Thema ist immer, wie geht's eigentlich mit den Bibliotheken weiter? Also der ganze kulturelle Teil, wofür die Gemeinde heutzutage gar kein Geld mehr so viel hat, dass sie dann überlegen kann, was sie damit macht. Aber es sollen akzeptanzfördernde Sachen sein. Also das muss nachher klar sein, die Gemeinde kriegt das Geld und welche Vorteile hat die Gemeinde und damit die Menschen in der Gemeinde davon? Ein Spielplatz wird neu gebaut für die Kinder. Ach, das können wir uns leisten, weil da draußen die PV-Anlage ist oder die Windenergieanlage.
Schild vorne ran, damit die Leute es auch sehen am Ende, dass es wirklich was bringt am Ende, dass es gebaut wurde.
Das ist eine super Idee. Das müssen wir bloß ein bisschen anders noch machen, als bei den EU-Projekten, wo man immer sucht, sieht. Ja. Also man hat ja, es gab ja mal, ich habe mal so einen Termin gehabt, da ging es um den Berliner Hauptbahnhof und alle sollten suchen, wo das EU-Schild ist und das war so eine Quizfrage. So, aber das mal so nebenbei. Dann haben wir eine Bürgerscheibe. So. Und die Bürgerscheibe kann sehr unterschiedlich aussehen. Da können sich die Bürger ausdenken, es gibt günstigere Stromtarife, Strompreisgutschriften, aber es gibt auch Vereinsförderung, ist zum Beispiel möglich. Und wenn ich sage, der Bürger kann sich das aussuchen oder die Bürgerin, ist das nur die halbe Wahrheit. Es entscheidet natürlich im Zweifel auch hier die Gemeinde. Aber auch die Gemeinde muss sich dann mit den Bürgern ihres Ortes auseinandersetzen. Was will die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hier im Ort, die in diesem Umkreis von 2,5 Kilometer beispielsweise von einer Windenergieanlage wohnen? Was ist euch das Wichtigste? Was wollt ihr? Wollt ihr den Sportverein daneben fördern oder wollt ihr einfach eine Strompreisgutschrift wirklich in der Hand haben oder einfach noch günstigere Strompreise haben? Warum ist das gerade so wichtig, dass das auch über die Gemeinde läuft? Weil es geht doch hier nicht nur um Geld, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um Beteiligung, es geht um Teilhabe, um zu sehen auch, ich muss mich damit auseinandersetzen, was ich haben möchte, damit ich und kann dann auch viel besser sehen, welche Vorteile ich daraus generieren kann. Also das ist wirklich eine Chance. Und die müssen sich dann einigen. Und wenn sie sich nicht einigen, dann haben wir auch dazu eine Regelung getroffen, also sodass dann beide wissen, die Gemeinden als auch Unternehmer, wir gucken uns in die Augen und treffen die richtige Entscheidung hier vor Ort.
Also um das auch mal in Zahlen auszudrücken, ich habe das gerade nebenbei einfach mal geschaut, ein normales Windrad, nehmen wir mal ein Windrad, ist egal ob Wind oder PV, ich habe jetzt eine Gemeinde, ich habe ein großes Feld in der Gemeinde, das vielleicht einen schlechten Bodenrichtwert hat, ist sehr gut geeignet für Windkraft, dort bauen wir 5 Windkraftanlagen hin. Ja, ein Windkraft produziert ungefähr 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, so circa, je nach Größe. Und 0,2 Cent. Dann sind wir bei 30.000 Euro pro Windrad. Das heißt, wir haben 150.000 Euro, die der Betreiber der Windkraftanlage mindestens pro Jahr geben muss. Also in diesem Falle 150.000 Euro. Und ich glaube, es gibt noch gewisse Startgelder, die überhaupt, damit der Bau genehmigt wird, dort dazukommen. Ich habe ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz gelesen. Da waren es auch fünf Windräder, die dort gebaut wurden. Und da wurde dann ein Anschubinvestment von einer knappen Million sogar gemacht, die gesagt wurde, das geben wir mit rein, damit es genehmigt wird. Damit wurde eine Schule renoviert und ein Sportplatz gebaut. Das heißt, 150.000 Euro pro Jahr hat die Gemeinde von jetzt auf gleich mehr, um Sportplatz zu bauen, die Bibliothek zu finanzieren, die lokale Schule neu auszustatten und das ja regelmäßig. Wie lange laufen diese Verträge dann?
Also wir gehen immer davon aus, dass so eine Windenergieanlage so 20 Jahre so ungefähr Lebensdauer hat und wir gehen auch davon aus, dass wir pro Windenergieanlage 30.000 bis 35.000 Euro dann haben. Das sind genau auch unsere Daten und vielleicht auch mal, weil ich vorhin über PV gesprochen habe, über Freiflächen-PV, wenn man so eine Fläche von 50 Hektar nimmt, gehen wir dann von 100.000 Euro auch aus. Also da passiert richtig was. Und deswegen hatte ich das am Anfang schon gesagt. Wir haben über dieses Verfahren etwas über 100 Windenergieanlagen schon sortieren können. Also schon, in Zukunft sollen es natürlich ein bisschen mehr werden, weil wir das Gesetz ja jetzt vereinfachen und entbürokratisieren. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber trotzdem haben wir mit diesen 110 Windenergieanlagen ungefähr 3 Millionen für die Kommunen vor Ort. Jedes Jahr. Und das ist natürlich für die Haushaltskassen hier im ländlichen Bereich eine wunderbare Sache, um dann wirklich den ländlichen Raum auch gut ausgestalten zu können.
Ich würde sagen, die stehen ja meistens in Gemeinden, in sehr kleinen Gemeinden, in Dörfern teilweise, wo halt viel Platz, viel Fläche ist. Jetzt haben wir schon an zwei Dingen Haken dran gemacht. Also wir haben den Platz, das noch zu bauen. Die Unternehmen werden unterstützt oder generell die Netzentgelte niedrigere Kosten. Das dritte ist, wir können die Gemeinden beteiligen. Jetzt haben wir immer noch ein Problem, selbst wenn die das alle machen, wir haben immer noch zu viel Strom. Jetzt müssen wir mit sehr viel Geld die Netze dafür ausbauen, damit das irgendwie geht. Wenn Sie in die Zukunft gucken können, sagen, was wünsche ich mir, damit wir eigentlich gar nicht mehr zu viel zubauen müssen oder wenn wir viel zubauen, denn die erneuerbaren Energien sind ja die Basis, um am Ende alles zu elektrifizieren, was wir heute tun. Also Verkehr, elektrisch, Busse, elektrisch, Bahn nach Möglichkeit elektrisch, Heizung elektrisch, da wo es geht und ganz viele andere Dinge, die wir heute fossil betreiben. Was können wir in unserem Land noch tun, ohne jetzt zu viel Geld in den Netzausbau zu stecken, damit wir das hier abnehmen können? Ja, und es nicht zu teuer wird, weil 500 Millionen Euro ist eine Menge Geld. Das ist ja über einen Zeitraum, das ist ja nicht nur das Investieren des Geldes. Es ist ja die Manpower, die das machen muss, die das bauen muss. Die ist ja aktuell gar nicht da. Also wir sehen ja schon bei den Glasfaserleitungen, dass wir das nur mit Fachkräften innerhalb Deutschlands nicht hinbekommen, sondern uns sehr viel Hilfe holen müssen. Was wäre denn Ihr Wunschszenario, wenn wir gucken und sagen, wie können wir den Strom, der hier produziert wird, auch noch mehr hier verbrauchen?
Also das eine Thema war ja Wertschöpfung vor Ort, da habe ich schon was gesagt zu den grünen Gewerbegebieten und Industriegebieten. Und wir wollen natürlich auch sagen, liebe Unternehmen, kommt zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern, wir haben Energie, nutzt die Energie, ich brauche gute Arbeitsplätze, gut bezahlbare Arbeitsplätze. Ich möchte zukunftsfeste Arbeitsplätze, das ist was Positives zum Beispiel auch für die junge Generation und nicht nur für die ältere Generation, sondern gerade für die junge Generation auch. Also da hängt richtig was dahinter, vor allem wenn man sich mal anguckt, wie unser Einkommensniveau hier auch in Mecklenburg-Vorpommern ist. Wir können etwas dafür tun, wir haben eine riesen Chance, dass wir wirklich zukunftsfest gerade in solchen Sachen wirklich unterwegs sind, trotz der ganzen Herausforderungen, die wir haben. Also Wertschöpfung vor Ort, Anreiz für neue Unternehmen zu schaffen, dann das Thema natürlich Batterie und Speicher, ist natürlich auch ein großes Thema, so dass wir dann immer die Energie abrufen können, wenn wir sie brauchen, ehrlicherweise. Dann das Thema Umwandlung natürlich, und da sind wir bei dem Thema Wasserstoff. Umwandlung von grüner Energie, beispielsweise Windenergie in Wasserstoff. Deswegen hatten wir jetzt ja gerade die Entscheidung der Bundesnetzagentur zu unserem Wasserstoffkernnetz. Ich will es mal positiv formulieren als erstes. Jetzt muss ich lachen, aber es ist wirklich so. Es ist der erste Schritt gemacht worden. Es ist das Thema Henne-Ei-Prinzip endlich durchbrochen. Und wenn man Zukunft gestalten will, dann muss man einfach auch die Man- bzw. Woman-Power haben, das durchzuhalten mit entsprechendem Kreuz. Wir haben uns etwas mehr gewünscht, als wir bekommen haben. Wir haben uns gewünscht, dass die Wasserstoffpipeline von Lubmin in den Süden runter umgewidmet wird und für Wasserstoff genutzt wird. Das soll auch so passieren. Wir haben uns gewünscht, dass die Strecke zwischen zwei Häfen auch nochmal, beziehungsweise auch nochmal Pipeline-Endpunkten auch noch besser wird, und zwar zwischen Rostock und Lubmin. Rostock soll ja auch ein Hightech-Hafen werden für die Zukunft. Wir haben uns ein Teil auch durchgesetzt von Rostock in den Süden, aber leider nur bis nach Glasewitz. Wir hätten uns gewünscht, dass es weitergeht Richtung Brandenburg. Und wir hätten uns auch eine Pipeline gewünscht zwischen Hamburg und Rostock, beziehungsweise Hamburg und dieser Pipeline, die von Rostock in den Süden geht. Warum war es uns so wichtig? A, wird dann ein weiterer Hafen mit erschlossen, B, wird der gesamte Norden erschlossen und C, gibt es auch eine Resilienz. Die ist echt wichtig. Wir kennen
alles. Umleitungsfähigkeit quasi.
Genau. Mhm. Wir kennen das Thema Nord Stream 1 und 2. Ich spreche es hier ganz klar an. So hätten wir was aus der Nordsee und aus der Ostsee und hätten dann hier im Norden ein wunderbares Wasserstoffkernnetz. Aber der Anfang ist jetzt erstmal gemacht für die Teilprojekte, die bei uns jetzt realisiert werden. Und gerade das Thema Rostock in den Süden, wenn man da überlegt, da ist MV auch ganz vorne dabei. Man kann echt stolz sein. Das kleine MV mit den wenigen Menschen, was wir alles so schaffen. 20% der Elektrolyseleistung bis 2030 kommt aus MV.
Für ganz Deutschland.
Für ganz Deutschland. Und jetzt komme ich, wenn ich immer sage, für ganz Deutschland, dann sagen wir mal ganz klar zum Bund, hey, wir sind hier kein Durchleiterland, wir sind hier nicht nur Erzeugerland, sondern wir sind auch Verbraucherland und deswegen hat Mecklenburg-Vorpommern es nicht nur verdient, sondern wir müssen die Chance nutzen, dass auch hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz gerade auch hier was passiert. Und es ist auch noch so, dass es nicht nur 20% dieser Leistung hier aus MV kommt, sondern das sind Investitionen von fast 2 Milliarden Euro an diesem kurzen Stück.
Bis wann soll das passieren?
Das insgesamt will der Bund das ja jetzt, dieses Wasserstoffkernnetz bis 2030 ja realisiert haben. Und da kommen wir ja zum Thema, wer macht das, wie passiert das ganz genau. Und wir müssen aber jetzt auch gucken, dass wir für dieses Teilstück, das fehlt uns nämlich noch, ein Brocken, den wir gerade noch bewerkstelligen, aber da führen wir wirklich gute Gespräche. Wir brauchen dafür einen Vorhabenträger.
Mhm. Der es quasi unter seiner Schirmherrschaft nimmt und sagt, wir bauen das Ganze.
Genau, wir bauen das. Und damit wir dann dass wir die Finanzierung auch umsetzen können. Ich will einfach mal so sagen, Mecklenburg-Vorpommern ist es wirklich ernst mit Wasserstoff. Wir haben für diese Wasserstoffprojekte, das heißt insgesamt für 3 Elektrolyseure und diese auch die für die Pipelines, haben wir 160 Millionen Euro gesetzt. Das ist für so ein kleines Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern richtig viel, 160 Millionen Euro. Wir sagen aber auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, es ist nicht nur Wasserstoff hier für uns wichtig, sondern eben halt andere Dinge auch. Wir wollen immer einen Energiemix anbieten. Aber Wasserstoff können wir natürlich nicht nur nutzen für die Wirtschaft, sondern ich hatte gerade 2 ganz tolle Termine. Einmal in Güstrow. Da wird Wasserstoff genutzt für die neue Busflotte, die es dort gibt. Das Wasserstoff kommt von uns aus der Region, für die Region.
Grüner Wasserstoff?
Grüner Wasserstoff von der
kein
Firma.
Kein grauer.
Nein, kein grauer. Von der Firma Apex. Und jetzt wird, oder war ich heute in Sassnitz gerade und ist die Verkehrsgesellschaft hier Vorpommern Rügen hat jetzt auch die ersten 3 Wasserstoffbusse gekauft. Die fahren insbesondere auf der Strecke von Sarnitz bis nach Triebsees jetzt erstmal. Und werden auch von Apex beliefert. Und dann passt das doch, wenn etwas aus der Region kommt für die Region. Und trotzdem werden wir auch Elektrobusse in Zukunft haben. Natürlich, sowohl als auch. Aber daran sieht man einfach, man kann nicht immer nur reden. Und ja, ich würde mir wirklich wünschen, jeden einzelnen Stein irgendwie umzudrehen, zu gucken, ist das alles 100% safe? Nein, es gibt einfach keine Sicherheit und wir werden sehen, was in der Zukunft nachher wirklich das Entscheidende sein wird. Aber was ich nicht möchte, ist einfach, dass wir die Dinge zerreden, sondern anfangen, etwas zu machen.
Einfach machen.
Einfach machen. Und dazu gehört viel Mut. Aber ich habe hier ganz tolle Unternehmerinnen und Unternehmer hier im Land, die den Mut auch haben und auch Leute, die auch ansiedeln wollen, die den Mut haben, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die fest an unserer Seite sind, das muss ich auch sagen. Auch andererseits müssen wir wieder die Frage uns auch stellen, weil wir werden immer wieder die Proteste auch haben. Ich möchte keine Windenergieanlage vor unserem Haus. Ich will hier auch nochmal sagen, wir haben auch ein Kriterium gesetzt. Wir haben gesagt, vor einem Dorf oder vor einem Wohngebiet, da muss einfach ein Abstand von 1000 Metern auch sein. Bis zur nächsten Windenergieanlage. Bei Splittersiedlungen sind es 800 Meter. Ja, ich weiß auch, dass sich einige mehr gewünscht hätten, aber es sind viele Bundesländer so unterwegs wie wir. Aber wenn wir noch mehr Abstand haben, haben wir keine Flächen mehr für die erneuerbaren Energien. Und der Bund hat uns den Auftrag gegeben und wir gucken jetzt, dass wir es bestmöglich und dann aber trotzdem im Sinne der Bürgerinnen und Bürger hier machen. Und wir haben ja nicht nur PV und nicht nur Wasserstoff und Wind, sondern was wir ganz toll auch in Mecklenburg-Vorpommern haben, wir sind entsprechend auch letztes Jahr ausgezeichnet worden, weil wir den höchsten Zuwachs hatten, Geothermie.
Sehr schön.
Auch eine erneuerbare Energie im Übrigen, ja. Und da kommt die Wärme, die Erdwärme, natürlich aus der Erde, das sagt das Wort schon. Ja, ich will mal so sagen, DDR war ein gutes Beispiel beziehungsweise vorbildprägend. Es wurde nämlich zu DDR-Zeiten nämlich schon ordentlich gebohrt. Und man hat festgestellt, MV hat gute geologische Grundlagen, um Geothermie auch hier, das Thema Geothermie zu setzen. Hat das dann nachher auch so aus Zeiten gemacht, an vier Standorten hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt sind wir schon weiter unterwegs, unter anderem in Schwerin. Und es gibt weitere Nachfragen, beziehungsweise auch schon Untersuchungen und weitere Bohrungen sollen stattfinden, damit dann die Menschen Wärme bekommen für ihr Haus aus der Erde.
Was dann quasi über Fernwärme verteilt werden kann.
Genau, und deswegen sind wir auch zum Beispiel im Energieministerium so unterwegs, dass wir jetzt gerade ein strategisches Gutachten erarbeiten lassen. Wo ist wirklich Erdwärme nachher nutzbar? Wo müssen wir dann entsprechend auch unterwegs sein oder sollten wir unterwegs sein? Wo ist aber dann nachher auch eine Erdwärmepumpe, also eine Wärmepumpe nachher auch das richtige Instrument? So, und das schauen wir uns auch gerade an. Also es ist so viel zu tun, eigentlich alles auf einmal. Und
Prioritäten setzen.
Prioritäten setzen, wenn alles auf einmal sein muss, ja.
Zum Thema Wärme und Strom und Eigenverbrauch würde ich gleich gerne nochmal kommen. Sie haben gerade noch was gesagt. Also wir wollen quasi erreichen, wenn ich das richtig verstehe, dass wir den Strom, den wir hier produzieren in MacPom, hier auch nach Möglichkeit in grünen Wasserstoff umwandeln. Also oder auch. Dass wir einen, wichtig ist ja, dass der Wasserstoff grün ist. Dass wir nicht irgendwoher importieren zum Beispiel, wo aus Kohle Strom produziert wird. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann haben wir das Grundziel nicht erreicht, und zwar nachhaltige grüne Energie. Aber ich glaube, wir müssen auch so ehrlich sein, sagen, es ist schön, dass beim Bürger jetzt über gesenkte Netzentgelte das ankommt. Es ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, dass die Unternehmen günstiger Strom beziehen können in grünen Gewerbegebieten. Aber das Thema Wasserstoff wird doch in den nächsten 10 Jahren für den normalen Bürger kein Thema sein, was ihn direkt berührt. Also wir werden kaum mit Wasserstoffautos fahren, sondern ist das nicht eigentlich eher ein Industrieprodukt, was für die Industrie da ist?
Also ich werde jetzt keine Prognosen aufstellen, weil ich wurde schon so viel überrascht in den Sachen, dass ich einfach Schritt für Schritt weiter vorangehe. Ja, also beim Bürger kommt etwas an. Gucke ich mir jetzt gerade die Wasserstoffbusse an, ob jetzt im Landkreis Rostock oder im Landkreis Vorpommern-Rügen die unterwegs sind. Kann der Bürger anfassen, merkt er. Wir sind auch unterwegs, dass wir jetzt gerade das Projekt haben, High-Truck-Projekt. Da geht es darum, und das ist natürlich richtig, dass wir insbesondere auch dafür Güterverkehre gucken und ein Wasserstoffkernnetz aufstellen wollen, wie sowas aussehen kann natürlich, aber dann in der Ostseeregion eher. Wo wir denn hier wirklich Wasserstoff nachher brauchen, ob bei jedem einzelnen Bürger, das ist nachher nochmal was anderes. Aber wenn ich die Voraussetzung schaffe, dass sich Unternehmen deswegen ansehen, dass ich gute Arbeitsplätze habe, dann kommt doch was beim Bürger an. Muss es immer das Direkte sein oder ist es nicht das Indirekte, wenn ich einen guten, gut bezahlten Arbeitsplatz habe?
Ja, das ist so. es muss ja auch da, ist es wieder wirtschaftlich, jedem eine Tankstelle hinzubauen. Also es ist ja, zu uns sagen meine die Menschen, die sich für unser Produkt interessieren, immer, ich brauche eine Ladesäule zu Hause. Sie haben ja auch sich nie eine Tankstelle in den Vorgarten gebaut. Macht ja keiner. Ja? Und deswegen muss man genau gucken, wo kann ich mit einem gewissen Einsatz, und zwar das sind die 20% Elektrolyseurleistung in MacPom, was kann ich davon hier benutzen? Wo macht es einfach Sinn am Ende? Und ich glaube, Sie haben vorhin gesagt, für den kleinen Mann, wenn wir es so sagen wollen, für den, der zu Hause ein Haus benutzt, aber auch für zum Beispiel den Mieter. Wie kann ich denn vor Ort den Strom, der hier günstig produziert wird, viel besser nutzen? Ja, es ist ja gar nicht mehr unbedingt notwendig, dass ich mir eine Anlage aufs Dach baue und hier selber produziere, aber den Strom dann zu verbrauchen, wenn er günstig ist, das ist das, was glaube ich, in den nächsten 15, 20 Jahren extrem wichtig wird, um auch die Netze zu entlasten. Ich war vor kurzem auf einer Tagung, wo der Netzchef der WMAG da war, und der hat auch gesagt, unser Hauptthema ist die Netzstabilität. Und wir können auch ganz viel einspeisen, wir können auch ganz viel rausgeben, aber es dort zu verbrauchen, wo es produziert wird, und es sind halt nicht 1000 Kilometer weiter zu schicken, das ist eine große Chance, die wir jetzt hier haben, indem wir halt unsere Mobilität umstellen, indem wir anders heizen. Da ist die Wärmepumpe im Einfamilienhaus oder auch die Erdwärmepumpe meinetwegen das Mittel der Wahl. Wir können sie steuern, wir können sie dann anschmeißen, wenn gerade der Wind weht. Ja, die EDIS macht es uns ja vor und auch die WMAG, Netzentgelte runter in der Nacht. Warum? In 95% der Nächte weht der Wind, wie blöd, wir wissen gar nicht, wohin damit. Also schmeißen wir dann unsere Wärmepumpen an und beladen dann die Autos.
Genau, dieser flexible Einsatz ist total wichtig, aber es ist auch klar, wir werden um einen Netzausbau auch nicht vorbeikommen. Der wird stattfinden, weil wir werden nicht überall nur die Wertschöpfung vor Ort haben, den Verbrauch. Wir müssen in Zukunft viel flexibler allemann sein, ja, genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Passiert dann nachher auch dieser Netzausbau muss auch gut koordiniert werden, weil wenn der Bürger derzeit an einer Windenergieanlage vorbeifährt und die dreht sich nicht, ja, sie kann sich nicht drehen, weil der Wind gerade vielleicht nicht da ist. Und sie dreht sich auch, und das ist nicht wenig, ehrlicherweise, ich habe mir mal ein paar Zahlen mal zuliefern lassen, die stehen ganz oft auch still wegen Wartungsarbeiten. Ja, das gehört auch dazu. Und ja, sie stehen aber auch still, weil wir nicht genug ins Netz bekommen. So. Und deswegen.
Oder weil nicht genug abgenommen wird in dem Moment.
Oder nicht genug abgenommen wird. Und deswegen müssen wir gucken, den Netzausbau, ich sage immer nur Netzausbau, soweit er wirklich notwendig ist. Und versuchen genau die anderen Dinge vorher zu realisieren. Wertschöpfung, Speicherung, das müssen unsere Themen sein, und Verbrauch natürlich.
Mir blutet immer das Herz, kurz vor der, da fahren Sie nachher auch dran vorbei, auf dem Rügenzubringer, da wurden 4 neue Windkraftanlagen gebaut, neuesten Typs, 7 Megawatt-Turbinen, also wirklich das Neueste vom Neuesten. Und die Dinger stehen fast immer still. Warum? Oder sehr oft still, vor allem am Wochenende, klar, weil wir brauchen den Strom nicht. Da sind halbe Windparks abgeschaltet, weil natürlich am Samstag, am Sonntag nicht so viel verbraucht wird. Und da ist es doch dann einfach klasse, dass wir sagen können, okay, genau in der Zeit speichern wir es in Batterien, kleine Batterien, große Batterien, oder wir nutzen dann auch den überschüssigen Strom, um ihn in Wasserstoff einfach umzuwandeln. Denn Fakt ist immer, wenn wir viel grünen Strom haben, dann ist er günstig. Das heißt, auch für denjenigen, den er dann verbraucht, der zahlt teilweise gar nichts dafür. Also der kriegt, jetzt im Winter kommen die Zeiten, der bekommt Geld dafür, dass er Strom verbraucht, selbst mit Netzentgelten. Und das ist einfach Wahnsinn. Da kann ich richtig, richtig als Privater, aber auch als Firma, aber auch als Wasserstoffproduzent dann richtig Geld sparen. Eine Sache war mir noch mal wichtig, Verbrauch und Erzeugung. Jetzt bauen wir uns überall diese schönen Parks hin. Ja, was ich so ein bisschen vermisse, und das nicht nur, weil wir es machen, es ist gar nicht unser Thema, warum gibt es denn nicht zum Beispiel eine Pflicht, dass wenn ich heute als Firma neues Firmengelände baue, dass ich dann sage, ich muss einen Großteil meiner Energie selber produzieren, auch nicht in dem grünen Gewerbegebiet. Denn wenn man in den letzten Jahren mit den Unternehmen gesprochen hat, die zum Beispiel einen Jahresverbrauch von 500.000 Kilowattstunden haben und teilweise 60-70% ihres Jahresverbrauchs selber auf dem Dach produzieren. Die haben gesagt, naja, ob die Kilowattstunde aus dem Netz jetzt 10 Cent mehr kostet, interessiert mich gar nicht wirklich, weil ich bin sowieso zu 60-80% unabhängig. Warum gehen wir nicht so weit und sagen, wir schreiben ja nicht vor, du musst ein Elektroauto kaufen, aber ein gewisser Teil jedes neuen Gebäudes, ja, oder bei Renovierung muss aus erneuerbaren Quellen kommen, die nach Möglichkeit vor Ort sind. Ja, also Verbrauch dort, wo es auch erzeugt wird und nicht in der Windkraftanlage, die 500 Kilometer weiter weg steht.
Also, das hört sich hoffentlich nicht plakativ an. Also, es könnte eine Lösung sein. Ich würde sie nicht favorisieren, sie so durchzusetzen, weil ich immer noch der Auffassung bin, wenn die Erkenntnis ankommt, dass erneuerbare Energien sich wirklich lohnt, dann macht derjenige oder diejenige das auch. Und hier nicht mit einer Pflicht unterwegs zu sein. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich habe in der letzten Zeit so viele Unternehmen besucht, die haben ein riesen Interesse daran. Die sagen, gucken Sie sich die PV-Anlage an, Frau Jesse, schauen Sie mal, was wir hier machen. Und das ist alles, ne, wir sind hier autark. Wir brauchen eigentlich gar keinen, um es auf den Punkt zu bringen. Wir schaffen das hier alles alleine. Viele Bürgerinnen und Bürger machen sich eigentlich auch auf den Weg. Also brauchen wir denn noch eine Verpflichtung? Und ich kann Ihnen eins sagen, und ich merke das ja auch an diesen ganzen, wenn man gerade in Kreisen auch unterwegs ist. Und eine sagt, ich mache das so. Die anderen gucken dann, ach, der macht das so, der kriegt das hin. Dann gucke ich mir auch mal an. Und dann beginnen die Männer- und Frauenherzen zu klopfen in der Technik. Wer ist der Bessere oder wer ist die Bessere? Also ich kann sagen, es sind viele gute, deswegen habe ich das am Anfang nicht plakativ gemeint. Wir haben viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer und das ist einfach die Zukunft erneuerbarer Energien. Da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Man muss doch mal andererseits mal jetzt mal wirklich fragen, will ich ein Atomkraftwerk hier haben in Mecklenburg-Vorpommern?
Unabhängig davon, dass es kaum finanzierbar, nicht versicherbar ist, definitiv nein. Wir müssen es jetzt halt nur noch ein bisschen hinkriegen, also ein bisschen ist gut gesagt, dass wir so viel grünen Strom haben, dass er eigentlich immer genug da ist und der Rest muss abtransportiert oder gespeichert werden. Definitiv weder Kohle noch Gas noch Atomkraftwerke, nein, sondern grünen Strom, den ich irgendwo in eine Batterie packe und dann damit nach Hamburg fahre.
Und das ist derzeit Stand der Technik? Und ich weiß, dass die Forschung schon an anderen Projekten auch arbeitet und da gibt es sicherlich in der Zukunft vielleicht wieder ganz andere Möglichkeiten der Energiegewinnung. Aber wir können warten, weiterhin Braunkohle, Steinkohle, Öl, Gas nehmen, also die ganzen fossilen Stoffe, das wird uns nicht weiterbringen.
So sehe ich das auch. Frau Jesse, ich möchte gerne noch mal einen ganz kurzen Bogen springen zu dem, was Sie am Anfang sagen und was Sie eigentlich gemacht haben. Vielen Politikern oder Menschen, die in der Politik aktiv sind, egal ob als Staatssekretär, Ministerium, was auch immer, denen wird immer gesagt, die haben ja nichts Richtiges gelernt. Ja, die haben nie einen Beruf ausgeübt. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt und dass sie haben in der Landwirtschaft gelernt. Was würden Sie denn sagen für Ihren heutigen Berufsalltag? Was haben Sie damals in der Ausbildung gelernt, das Ihnen heute immer noch hilft, die Dinge umzusetzen, Dinge anzupacken oder vielleicht aus der Perspektive der Macher in der Industrie, in der Landwirtschaft zu sehen? Und würden Sie sich jetzt auch rein persönlich wünschen, dass mehr Menschen, die in der Politik, im Ministerium arbeiten, noch mehr aus der wirklichen Wirtschaft kommen?
Also ich glaube,
ja, so ganz toll aufpassen, was wir sagen.
Nein. Ich werde nur von mir reden und jeder kann seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ich habe wirklich das Riesenglück gehabt in meinem Leben, dass ich hier in Dorf Mecklenburg, im Land Mecklenburg-Vorpommern eine Berufsausbildung mit Abitur absolvieren durfte, Facharbeiterin für Pflanzenproduktion, Spezialisierung für Ackerbau war dann nachher zum Schluss, weil die Wende dann auch war, in der Tierproduktion unterwegs. Und wenn man sich so überlegt, und ich glaube, deswegen ist diese Ausbildung für mich das Entscheidende gewesen und nicht mein Studium. Mit 16 bin ich LKW gefahren, mit 16 bin ich Mähdrescher gefahren, Schwadmäher gefahren. Wir durften auch mal auf den Bagger steigen oder für alle, die aus der DDR kommen, auch so ein K700, das ist so ein Kaschi, das sind die großen Russenträger. Da war der Reifen größer, als wir davor standen. Wir haben gelernt, einen Trecker auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen. Man kriegt ein Gefühl für arbeitet, was bedeutet wirklich auch Arbeit. Und dadurch, dass ja nicht alle Produkte so immer vorrätig waren, musste man sehr flexibel sein, innovativ sein, um zum Ergebnis aber zu kommen. Und ich glaube, das hilft mir insbesondere jetzt neben meinen tollen Kollegen, die mich wirklich im Ministerium, aber auch in anderen Bereichen echt toll unterstützen und beraten, weil ich bin nicht die Energieexpertin. Ich habe das nie studiert, ich habe das nie gelernt. Aber ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen, die mich beraten. Und wenn man noch so ein Stück weit mitbringt, auch mal um die Ecke denken zu können und die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht hilft es hier und da. Also ich bin total stolz auf meine Ausbildung. Das trägt mich bis heute und kann nur jedem empfehlen. Und das ist jetzt ein Aufruf an alle jungen Menschen, die es gibt. Es gibt so tolle Jobs, auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Und es müssen nicht alle studieren. Macht eine vernünftige Ausbildung. Und wenn ihr immer noch meint zu studieren, dann macht's. Aber wir brauchen Leute, die entsprechend auch handwerklich unterwegs sind. Und hier spreche ich im Namen unserer Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern. Macht euch auf den Weg. Es ist der richtige Weg.
Finde ich sehr gut. Meine Tochter ist auch absolut dagegen, sich irgendwo hinzukleben. Ist jetzt 11 Jahre, die sagt, warum machen wir nicht lieber was und unternehmen was dagegen, als uns nur irgendwo hinzusetzen. Kann auch ein Weg sein, Protest muss auch dabei sein, aber generell und es einfach zu machen, also wenn man ein Projekt hat, es anzugehen, umzusetzen. Und zum Schluss würde ich Ihnen gerne das Wort übergeben und sagen, wenn Sie sich wünschen könnten, was Sie in den nächsten Jahren, was Ihr Lieblingsherzensprojekt ist, was würden Sie in Ihrer jetzigen politischen Laufbahn am liebsten umsetzen oder sehen, dass es umgesetzt wird?
Ich möchte, dass wir am Thema erneuerbare Energien nicht scheitern, sondern wachsen. Dass wir aufpassen müssen, jetzt gerade was in der Gesellschaft passiert. Und deswegen ist es wichtig, miteinander zu reden. Und wir sind deswegen viel unterwegs im Land. Wir haben auch schon einige Workshops gemacht, also mit den Bürgerinnen und Bürgern auch zusammen, haben auch erklärt, was wir machen wollen, aber auch, was ist der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger. Und da muss man irgendwie doch dann einen Weg dann gemeinsam finden, gemeinsam gestalten. Und dass wir dann nachher doch eine Zufriedenheit finden und einfach merken, es ist der richtige Weg. Und ja, es sind ganz viele Steine, die auf dem Weg liegen. Und wenn ich mir wünschen würde, dass wir Stück für Stück die Steine gemeinsam beiseite räumen. Ja, und dann kann uns die, ich mag immer nicht das Wort Wende sagen, weil das ist was ganz Besonderes für mich. Dann kann die Energietransformation auch wirklich gelingen und nicht nur bezüglich der Wärme zu Hause in der Wohnung oder bei den Stromkosten, die man merkt, auch im Bereich der Mobilität. Da sind wir ja gerade auch als Land unterwegs mit unserer Mobilitätsoffensive, um da auch noch ein bisschen mehr anzubieten. Und da sind, haben wir auch tolle Verkehrsunternehmen, die das mit uns gemeinsam gehen. Wir haben also eine Riesenchance und ich habe Bock, sie zu nutzen.
Sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Man hört an Ihrem mecklenburgischen Akzent, dass Sie von hier kommen und einfach für das Land brennen und das, was hier passiert. Die Energiewende, die Energietransformation ist eine der größten Aufgaben unserer Gesellschaft, um irgendwie noch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, was ja gerade schlecht aussieht. Einfach, wir sind auf dem Weg darüber hinaus. Und ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren, mal aus Ihrem Alltag, aus der etwas politischen Sicht zu erzählen, aber auch aus einer sehr persönlichen. Man hat gemerkt, wie begeistert Sie an allen Themen dran sind, die Energiewende, die Verkehrswende und so weiter angehen. Und ich danke Ihnen dafür, wünsche Ihnen ganz viel Spaß auf Ihrem weiteren Weg, Erfolg, dass Sie die Leute weiterhin so gut mitnehmen können. Mich haben Sie mitgenommen, so viel kann ich sagen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht bis bald hier wieder im Podcast.
Ich würde mich riesig freuen. Es hat total viel Spaß gemacht, ich muss es wirklich sagen. Man denkt auch manchmal, yes, ich habe ein bisschen Zeit gehabt zum Nachdenken. Auch dabei. Bestimmte Dinge werden einem dann teilweise noch klarer. Und mich hat meine Büroleiterin gefragt: Mensch, Frau Jesse, warum machen Sie das? Ich sage, weil es eine Riesenchance ist, Menschen zu erreichen und vielleicht was zu erklären, aber dann kriegt man auch ein Feedback, was passt oder nicht passt. Also, was will ich mehr? Also, vielen Dank, dass ich die Chance hatte, heute hier ja, mit Ihnen, mit euch hier zu reden. War echt cool. Danke.
Sehr gerne. Und ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder. Sie können sicher sein, uns haben Sie auf Ihrer Seite. Wir kämpfen auch weiter dafür, dass wir die energetische Transformation vorantreiben und dass es wirklich bei jedem Einzelnen ankommt. Vielen Dank und jetzt gute Weiterfahrt nach Schwerin, nehme ich an.
So ist es.
Vielen
Dankeschön.
Dank.
Ja? Bis dann. Tschüss.